Drei junge Frauen treffen sich in einer Pizzeria. Eine von ihnen ist zum dritten Mal ungewollt schwanger. Gemeinsam wollen sie jetzt den Staat Texas verklagen, um ein Recht auf Abtreibung zu erstreiten. Es sind die 70er Jahre in den USA, aber auch heute, 50 Jahre später, ist für viele Frauen dieses Recht wieder in Gefahr.
Auch in Deutschland werden die Regeln für Schwangerschaftsabbrüche aktuell heftig diskutiert. Denn bisher sind auch hier Schwangerschaftsabbrüche noch immer eine Straftat.
Warum müssen wir beim Thema Schwangerschaftsabbruch eigentlich immer auch über Psychologie sprechen? Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt's ja auch bei YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Und wie immer spreche ich heute gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Eine kleine Sache, bevor wir richtig anfangen. Ihr könnt aktuell für unseren Der Fall-Podcast beim Deutschen Podcastpreis abstimmen.
Ihr könnt dort auch für mehrere Podcasts abstimmen. Wenn ihr bei uns regelmäßig und gerne zuhört, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Der Fall, an den wir heute anknüpfen, ist einer mit wirklich weltweiter Strahlkraft. Heute geht es nämlich um den Fall Roe vs. Wade. Bevor wir in den Fall einsteigen, ist es uns einmal ganz, ganz wichtig zu sagen, wir sprechen heute über das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbrüche und wir verwenden in dieser Folge häufig den Begriff Frauen als Synonym für gebärfähige Personen. Das Thema betrifft aber auch viele Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, zum Beispiel Transmänner und nicht-binäre Personen.
Von dem Fall Roe vs. Wade haben bestimmt einige von euch schon mal gehört. Roe steht für Jane Roe, so nennt sich die Amerikanerin, Norma McCorvey. Sie ist Anfang 20, zum dritten Mal schwanger, wieder ungewollt und will ihre Schwangerschaft abbrechen. In Texas, wo Norma wohnt, ist das 1969 aber nicht erlaubt. Auf Abtreibung stehen dort bis zu 5 Jahre Haft.
Und weil ihr deshalb von ärztlicher Seite auch nicht geholfen wird, wendet sich Norma jetzt an zwei Anwältinnen, an Sarah Weddington und Linda Coffey. Gemeinsam klagen die drei gegen das texanische Abtreibungsverbot. Das Wade in Roe vs. Wade steht deshalb für Henry Wade, den Bezirksstaatsanwalt, gegen den sich diese Klage offiziell richtet. Das Argument der drei klagenden Frauen ist, alle Frauen haben laut der amerikanischen Verfassung das Recht, frei und selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden. Und genau das sollte aus ihrer Sicht auch die Entscheidung über eine Schwangerschaft oder über eine Abtreibung mit einschließen. Als die drei Frauen vor dem Bezirksgericht scheitern, ziehen sie bis vor das Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten. Wir befinden uns jetzt im Fall Roe vs. Wade, ja im Texas der 60er, 70er Jahre. Das Thema Abtreibung ist aber ja, wie wir im Laufe dieser Folge auch immer wieder merken werden, eins, das bis heute ganz, ganz viele Länder beschäftigt. Wenn euch die historischen Hintergründe zum Fall Roe vs. Wade und auch zur Debatte um Abtreibung in Deutschland interessieren, dann schaut doch auch mal in die Der Fall-Folge auf YouTube rein. Wir wollen heute im Podcast darüber sprechen, warum, wenn wir über Schwangerschaftsabbrüche reden, auch ganz, ganz viele psychologische Fragen eine Rolle spielen. Und weil dieses Thema Abtreibung so riesig ist, haben Lydia und ich uns überlegt, dass wir in dieser Folge einmal chronologisch drüber sprechen, also gegliedert in vorher, währenddessen und danach. Wir sind jetzt also im Vorher. Also, wie wäre denn heute die Situation, wenn ich, ähnlich wie Norma im Fall Roe vs. Wade, aber halt eben heutzutage, ungewollt schwanger würde in Deutschland und mich dagegen entscheide, das Kind auszutragen.
Was wären denn mögliche Hintergründe, die dich dazu bewegen könnten, über eine Abtreibung nachzudenken?
Also das wäre eigentlich relativ übereinstimmend mit auch so den Gründen, die am häufigsten in Befragungen angegeben werden. Nämlich einmal eine finanziell angespannte Situation, also wenn man entweder in einem prekären Job arbeitet oder eben noch nicht in einem festen Job drin ist. Das heißt, wenn die finanzielle Situation unsicher wäre. Und dann kommt bei mir zum Beispiel ja noch dazu, dass ich aktuell noch studiere. Das ist auch was, was total häufig bei Schwangeren der Fall ist, wenn sie sich entscheiden, eine Schwangerschaft nicht weiterzuführen, dass man einfach noch in der Ausbildung oder so im Studium ist. Und was jetzt bei mir nicht so wäre, aber was auch bei vielen Schwangeren, die abtreiben wollen, der Fall ist, ist, dass man entweder in keiner festen Partnerschaft ist oder in einer sehr, sehr schwierigen Partnerschaft, in die man jetzt kein Kind reinbringen möchte. Das wären so mögliche Gründe, weshalb ich mich jetzt dafür entscheiden könnte. Und dann käme aber ja noch eine ganz praktische Komponente dazu, nämlich dann müsste ich auch eine Praxis finden, die diesen Eingriff bei mir dann durchführt. Und das ist in Deutschland je nach Gegend gar nicht so einfach. Also besonders, weil einfach Abtreibungen kein verpflichtender Teil des Medizinstudiums sind. Das heißt, man ist im Medizinstudium nicht gezwungen, diesen Abbruch zu erlernen. Da muss man sich dafür entscheiden. Und deswegen ist die Versorgungslage gar nicht so einheitlich geregelt. Und zum Beispiel ist es so, dass in Bayern es relativ wenig Praxen gibt, die Abtreibungen anbieten, während es zum Beispiel im Osten relativ viele Praxen gibt, die das tun. Und dann ist auch noch ganz, ganz wichtig, wir hatten ja vorhin schon gesagt, grundsätzlich sind in Deutschland Abtreibungen nach wie vor eine Straftat. Und jetzt gibt es aber ja 3 Voraussetzungen, unter denen, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte eine Schwangerschaft nicht fortführen, ich keine Strafe bekommen würde.
In unserem Strafgesetzbuch gibt es immer noch den Paragraph 218 und folgende, in dem eben das Thema Schwangerschaftsabbruch geregelt ist. Mhm. Und bezogen auf dein Beispiel wäre es dann so, dass ein Schwangerschaftsabbruch dann straffrei durchgeführt werden könnte, wenn eine von 3 Voraussetzungen erfüllt ist. Die erste Möglichkeit wäre, dass es eine medizinische Indikation gibt. Das bedeutet, es bestünde eine Gefahr für die Gesundheit durch die Schwangerschaft. Die zweite Indikation wäre eine kriminologische. Beispielsweise dürftest du dann abtreiben, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung wäre. Oder, falls keine dieser Voraussetzungen vorliegt, dann dürftest du einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, nachdem du an einer Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen hast. Mhm. Und das trifft für 96% der Abbrüche derzeit zu.
Also für den absoluten Großteil aller Abbrüche. Die werden nach dieser Beratungsregelung durchgeführt.
Ja.
Nehmen wir mal an, es würde jetzt bei mir keine medizinische oder keine kriminologische Indikation vorliegen und ich würde jetzt nach dieser Beratungsregelung abtreiben wollen. Was würde dann passieren? Also worum müsste ich mich dann kümmern?
Ganz wichtig ist, dass zwischen der Beratung und dem Abbruch mindestens 3 Tage vergehen müssen und seit der Befruchtung dürfen nicht mehr als 12 Wochen vergangen sein.
Also 3 Monate. Ich muss innerhalb der ersten 3 Monate diesen Abbruch vornehmen lassen.
Und bei einer solchen Beratung wird das Gespräch auch ganz offen geführt. Das bedeutet, es wird keine Entscheidung in irgendeine Richtung dann aufgedrängt.
Okay, also das heißt, man wird einfach offen beraten und es wird gemeinsam geguckt, was jetzt die beste Lösung für die aktuelle Situation ist.
Mhm.
Aber die Entscheidung, was jetzt die beste Lösung ist, die trifft dann die schwangere Person in dem Fall.
Genau. Der Hintergrund dieser Regelung ist ein Kompromiss zwischen einerseits der Selbstbestimmung der Person, die schwanger ist, und andererseits dem Schutz des ungeborenen Lebens.
Das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele Leute betrifft. Also in Deutschland werden jährlich ca. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Die Tendenz steigt ganz, ganz leicht. Und auch dieser Paragraph, den du gerade schon angesprochen hast, Lydia, dieser Paragraph 218 und folgende, der wird ja von manchen sehr, sehr stark kritisiert. Ich verfolge diese Debatte selbst ziemlich intensiv, weil es ja schon durchaus sein kann, dass man auch selbst mal in diese Situation kommt und dann betrifft mich das ja ganz, ganz unmittelbar. Und ich muss sagen, ich persönlich finde es ein seltsames Gefühl, dass prinzipiell ein Schwangerschaftsabbruch immer noch ein Straftatbestand ist, für den ich dann einfach nur nicht bestraft würde. Aber prinzipiell immer noch eine Straftat, die man dann begeht.
Daraus leitet sich natürlich auch die Überlegung ab, ob die Gesellschaft eine andere Haltung zu dem gesamten Thema hätte, wenn der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als ein Straftatbestand gewertet würde.
Könnte ja zum Beispiel auch sein, dass es dann nochmal ein weniger stigmatisiertes Thema wäre. Mhm. Wissen wir jetzt natürlich nicht, aber kann man schon mutmaßen.
Aktuell empfiehlt eine vom Bundestag eingesetzte Kommission, dass die Abtreibung innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen entkriminalisiert werden sollte.
Als ich mich jetzt für diese Folge nochmal näher mit diesem Thema Abtreibungen beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, dass ich auch manche Annahmen hatte, die sich jetzt gar nicht so bestätigt haben. Also ich habe zum Beispiel früher geglaubt, dass vor allen Dingen sehr, sehr junge Frauen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel Teenies ungeplant schwanger werden und halt auf keinen Fall schon Kinder wollen. Aber das deckt sich ja nicht so ganz mit den aktuellen Zahlen.
Diese Fälle gibt es natürlich auch, aber die Zahl der Abbrüche in jungen Altersgruppen, also zwischen dem 15. und 24. Lebensjahr, geht zurück. Etwa 60% der ungewollt schwangeren Frauen hatte zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs bereits Kinder. Und genau das sehen wir auch im Fall von Norma McCorway, die vor über 50 Jahren in den USA mit ihren Anwältinnen zusammen versucht hat, ihr Recht auf Abtreibung durchzusetzen und dafür bis vor das oberste Gericht der USA gezogen ist.
Mhm.
Sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Kinder bekommen und war gerade mit dem dritten Kind schwanger. Und das war eben der Kontext dieser ganzen Situation, in der sie nun ihr Recht auf Abtreibung einforderte.
Wir erinnern uns auch nochmal, vor dem Bezirksgericht waren die drei Frauen ja jetzt schon gescheitert. Sie sind dann, wie du es gerade genau gesagt hast, vor das Supreme Court gezogen und das gibt ihnen dann tatsächlich auch recht. 1973 erklärt nämlich das oberste Gericht das texanische und damit auch alle ähnlichen Abtreibungsverbote in den USA für verfassungswidrig. Das Kind von Norma McCorvey ist zu diesem Zeitpunkt aber längst geboren. Sie hat es zur Adoption freigegeben. Wir springen jetzt noch mal einmal wieder ins Hier und Jetzt und zu unserem Beispiel von vorhin. Also, wir stellen uns also wieder vor, ich wäre jetzt schwanger und ich würde diese Schwangerschaft nicht austragen wollen und hätte mich jetzt dazu entschieden, abzutreiben. Jetzt könnte es ja sein, dass ich von meinem Umfeld davor gewarnt würde, dass eine Abtreibung bei mir zu psychischen Problemen führen könnte.
Solche Warnungen sind in der Fachwelt hochgradig umstritten. Es hält sich nämlich ein Mythos, der Post-Abortion-Syndrom genannt wird. Dahinter steckt die Annahme, dass Frauen nach einer Abtreibung sehr häufig psychisch erkranken würden. Diese Annahme gilt aber als widerlegt. Es gibt groß angelegte Forschungsarbeiten zu dem Thema, aus denen hervorgeht, dass es keinen Zusammenhang zwischen Abtreibungen und psychischen Schäden gibt.
Okay, das heißt, man könnte jetzt nicht 1:1 diesen Zusammenhang herstellen, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, abzutreiben, dann werde ich vermutlich danach negative psychische Konsequenzen erfahren.
Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen Abtreibung und psychischen Problemen gefunden haben. Allerdings werden die scharf kritisiert, denn in diesen wurden bereits vorher existierende psychische Störungen nicht herausgerechnet.
Okay, das kann man sich ja irgendwie ganz gut vorstellen. Also wenn man untersuchen will, ob jetzt eine Abtreibung zu psychischen Störungen führt, dann muss man gucken, ob wirklich dieses Ereignis selbst diese psychische Störung ausgelöst hat. Und dafür ist es ja total wichtig zu wissen, hatte die Person schon vorher vielleicht Depressionen oder Angstzustände oder so, oder wurden die eben durch diese Abtreibung ausgelöst? Das ist ja ein riesiger Unterschied.
Absolut. Und genau hier ist eben der ganz große Kritikpunkt bei diesen Studien, die dann meinen, einen solchen Zusammenhang festgestellt zu haben. In einem Artikel, der auf der Seite der American Psychological Association veröffentlicht wurde, steht auch dahingehend ein sehr klares Fazit, nämlich Zitat: Wissenschaftliche Untersuchungen aus der ganzen Welt zeigen, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht mit psychischen Problemen verbunden ist, die Einschränkung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen jedoch schon.
Das ist ja ziemlich eindeutig.
Und das ist eben ein wichtiger Punkt, dass nämlich häufig übersehen wird, dass gezwungen zu sein, ein Kind zur Welt zu bringen, dass die Person aus welchen Gründen auch immer nicht zur Welt bringen möchte, dass das auch eine schwere psychische Belastung darstellt, die eben Folgen haben kann.
Ja, absolut. Ich finde es vor dem Hintergrund dieser eigentlich ziemlich eindeutigen Studienlage ziemlich erschreckend, dass sich in der Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche trotzdem immer wieder auch auf psychische Folgen berufen wird. Ich habe mir als Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal eine Untersuchung angeguckt, für die Frauen in den USA befragt wurden. Und da kam genau das raus, was du auch gerade schon gesagt hattest, nämlich gewollte Abtreibung ist nicht verbunden mit einer Schädigung der mentalen Gesundheit, aber eben eine Abtreibung verwehrt zu bekommen, das hängt zusammen mit Angstsymptomen und auch mit einer Minderung des eigenen Selbstwerts. Das heißt, wenn ich eine Abtreibung möchte, mir das aber nicht erlaubt wird, das wiederum kann gefährlich werden. Und was ich außerdem noch voll interessant fand an dieser Studie war, die haben die Frauen sowohl eine Woche nach dem Eingriff befragt, als auch nochmal 3 Jahre später. Und auch 3 Jahre später gaben noch 95% der Frauen an, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Also es ist nicht so, als würde man dann auf einmal anfangen, damit zu hadern, wenn man diese Abtreibung eigentlich gewollt hat.
Ganz wichtig ist dabei, wir reden hier von gewollten Abtreibungen. Schwangere müssen selbst entscheiden dürfen und sie dürfen auf gar keinen Fall zu einer Abtreibung überredet oder sogar gezwungen werden. Denn das kann wiederum negative psychische Konsequenzen haben. Deshalb ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, Schwangere, die eigentlich nicht abtreiben wollen, die brauchen ebenfalls individuelle und strukturelle Unterstützung.
Ja, absolut. In dieser Studie, die ich gerade erwähnt hatte, da kam auch noch ein Punkt raus, der mir total im Gedächtnis geblieben ist, nämlich, dass Frauen, denen wiederum eine gewollte Abtreibung verwehrt wird, dass die auch eher in gewalttätigen Partnerschaften bleiben. Also weil sie möglicherweise durch das Kind dann weiter an diesen gewalttätigen Partner oder Partnerin gebunden sind. Springen wir jetzt nochmal zu unserem Beispiel. Wenn ich mich jetzt dazu freiwillig entscheide, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, dann habe ich praktisch zwei Möglichkeiten, nämlich entweder einen medikamentösen oder einen operativen Schwangerschaftsabbruch. Und ich muss sagen, dass meine Vorstellung von einer Abtreibung sehr, sehr lange davon geprägt war, was ich so aus Filmen und aus Serien kannte. Und das heißt also immer ein operativer Eingriff, extrem schwermütige Stimmung. In Filmen wird dann eben häufig auch so mit dramatischer Musik oder mit einer gedrückten Lichtstimmung gearbeitet. Und als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, habe ich echt gemerkt, das hat mein Bild davon schon ziemlich geprägt.
Darüber denken viele Menschen vielleicht gar nicht nach. Aber wenn man halt in medialen Darstellungen den Kontext des Schwangerschaftsabbruchs immer mit diesen sehr stark auch negativen Emotionen darstellt, dann ist das natürlich auch ein Bild, was Menschen, die selbst in diese Situation kommen, dann natürlich auch irgendwo im Kopf haben. Und das kann natürlich ihre Einstellung zu dieser ganzen Thematik, ob das für sie persönlich in Frage kommt, auch beeinflussen. Denn sie gehen dann davon aus, das, was sie bisher zum Beispiel in Filmen und Serien gesehen haben, ist immer eine sehr traurige Situation, die eben so wirkt, als sei das auf jeden Fall sehr belastend. Und es wird weniger dargestellt als etwas, was auch einen positiven Ausgang haben kann. Also zum Beispiel, dass die Person danach eben wirklich erleichtert und entlastet ist und für sich feststellt, dass das für sie die richtige Entscheidung war und dass das jetzt auch für sie etwas ist, womit sie sehr gut leben kann. Das sehen wir selten in solchen Darstellungen. Dass Filme und solche fiktionalisierten Darstellungen auch einen Einfluss haben auf eine persönliche Meinungsbildung, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Denn ich habe, als ich ein junger Teenager war, einen Film gesehen, der in den USA zu diesem Thema ganz wichtig war. Nämlich hat der Film den Titel If These Walls Could Talk, also wenn diese Wände sprechen könnten. Und der war auch sehr hochkarätig besetzt mit Demi Moore, Sissy Spacek und Cher, also drei damals super bekannte Personen. Und da ging es darum, dass eben die Abtreibungsthematik aus der Perspektive dieser dreier Frauen erzählt wurde, nämlich der erste Fall spielte 1952, der nächste 1974 und der dritte 1996. Und da wird halt erzählt, dass in demselben Haus diese drei Frauen zu diesen Zeitpunkten leben und alle an diesen Punkt kommen, sich mit der Frage der Abtreibung auseinanderzusetzen. Und ich persönlich fand den sehr, sehr menschlich nachvollziehbar, um auch zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass Frauen diese Möglichkeit bekommen müssen, auch sich dafür zu entscheiden.
Ich könnte mir zum Beispiel halt vorstellen, dass wenn ich jetzt extrem viel mit Filmen und Serien konfrontiert werde, in denen das sehr, sehr negativ geframed wird, dass ich dann vielleicht auch, wenn ich selber eine Abtreibung habe und es mir danach aber eigentlich so ganz gut geht und ich damit eigentlich ganz gut zurechtkomme, möglicherweise dann dadurch wieder in eine Krise komme, dass ich denke, okay, warum macht das denn nichts mit mir? Ist vielleicht mit mir irgendwas falsch, weil ich das jetzt einfach nicht als so großes Ding für mich ansehe in meiner Lebensgeschichte. Das kann ja durchaus dann auch zu Konflikten führen.
Total. Deswegen wäre es sicherlich gut, wenn man eine differenziertere auch Darstellung dieser Thematik in der Öffentlichkeit, in Medien und auch in Dokumentation sehen würde und auch betonen würde, wie individuell auch der persönliche Umgang, die Reaktion, die Gefühle zu diesem Thema sind. Es gibt nicht die richtige Reaktion darauf.
Ja, und es kann ja auch sein, dass es für manche sehr schwierig und belastend ist und für andere wiederum gar nicht. Da ist ja einfach die Bandbreite riesig. Dazu kommt dann ja auch noch die Frage, wie reagiert mein Umfeld darauf? Also wird zum Beispiel meine Entscheidung von meinem Freundeskreis oder von meiner Familie eher verstanden oder wird die eher verurteilt oder stigmatisiert? Frauen, die zum Beispiel damit rechnen, eher geächtet oder verurteilt zu werden, denen fällt auch tendenziell die Entscheidung für einen Abbruch schwerer und die sind dann danach auch häufiger traurig. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen.
Die Frage, wie die Gesellschaft und auch das persönliche Umfeld dieses Thema dann auch bewertet, das ist ja etwas, was uns schon sehr lange beschäftigt. Es gab beispielsweise einmal eine sehr bekannte Aktion, nämlich wurde auf das Cover des Stern abgebildet, eine Gruppe von Frauen, die gesagt haben, wir haben abgetrieben und die sich da geoutet haben, um zu sagen, dass es so viele Menschen betrifft und dass die nicht alle irgendwie versteckt bleiben sollten und sich dafür schämen sollten und eben mit niemandem drüber reden, sondern das Gegenteil, dass das einfach so viele Menschen betrifft, dass man das auch entsprechend sichtbar machen sollte.
Ja, also dieses Sterncover, das war ja 1971 und das ist aber ja bis heute aktuell, denn das Thema wird ja immer noch diskutiert, auch in den USA. Also Norma und ihre Anwältin konnten da zwar mit diesem Fall Roe vs. Wade im Supreme Court das Abtreibungsrecht für alle Frauen durchsetzen, aber das haben bestimmt auch viele mitbekommen, im Jahr 2022, also fast 50 Jahre später, ist das Urteil Roe vs. Wade dann wieder vom mittlerweile deutlich rechter besetzten Supreme Court gekippt worden. Und danach durften dann die Bundesstaaten selbst über ihre Abtreibungsregeln entscheiden und zahlreiche Staaten haben dann direkt auch wieder ihre Regeln verschärft. Das ist ein Thema, das, als ich das in der Presse verfolgt habe, mir echt emotional ziemlich nahe gegangen ist und das auch immer noch tut, weil ich diese Vorstellung, zu einer Schwangerschaft gezwungen zu werden, ziemlich heftig finde. Also sowohl körperlich als auch emotional, was das mit dir macht, schwanger zu sein, wenn du es eigentlich gar nicht sein möchtest.
Und auch dazu gibt es sehr viele Mythen. Also verbreitet ist irgendwie die Annahme, dass Menschen sagen, wenn du das Kind erst mal im Arm hast, dann wirst du es lieben, dann bist du froh, dass es da ist und dann wird alles gut.
Mhm.
Diese Formulierung als etwas, wovon man sicher ausgehen kann, ist in dieser Form nicht haltbar. Denn es gibt nun mal immer wieder auch Menschen, die, wenn sie dazu gezwungen sind, dann auch diese Schwangerschaft durchzumachen und das Kind zu bekommen, obwohl sie es nicht wollen, die dann sagen, dass sie keine emotionale Bindung zu dem Kind empfinden können oder dass sie eben auch auf lange Sicht sich überfordert fühlen mit der Situation und darunter leiden. Und diese Aussicht, es würde alles gut werden, wenn das Kind erstmal da ist, das ist keine feste Zusage, die man machen sollte, weil eben es einfach nicht immer der Realität entspricht.
Ja, absolut. Das ist ja sogar auch was, worauf sich das Supreme Court in seiner ursprünglichen Begründung, also als sie das Abtreibungsverbot gekippt haben, durchaus berufen hat. Also die haben gesagt, Mutterschaft und Kinder können für eine Frau ein schmerzliches Leben bedeuten.
Und das ist nun mal etwas, was wirklich nicht von der Hand zu weisen ist. Und es gibt natürlich dann unterschiedliche Möglichkeiten. Also beispielsweise sagen ja manche Menschen auch, dann könntest du das Kind ja einfach zur Adoption geben, wenn du dich nicht darum kümmern willst. Aber auch das ist wiederum eine Entscheidung, die sehr individuelle Folgen haben kann. Mhm. Dass die Person dann vielleicht auch dauerhaft damit hadert, ob das die richtige Entscheidung war oder ob das Kind zu behalten die richtige Entscheidung ist. Das heißt, das wirft wiederum viele weitere Entscheidungen auf, die viele unvorhersehbare Folgen haben können. Es ist also auch da nicht so einfach.
Ja, und so eine Schwangerschaft ist ja auch nicht mal eben. Also das ist ein langer Prozess und mit wahnsinnig vielen körperlichen Veränderungen, mit hormonellen Veränderungen verbunden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Personen einfach einen großen Unterschied macht, ob man sich bei einer Abtreibung innerhalb der ersten 3 Monate von, naja, so einer Zellansammlung verabschiedet oder bei einer Adoption dann ein fertiges Baby zur Adoption freigibt und sich davon verabschieden muss.
Es gibt auch einige falsche Vorstellungen dazu, was eigentlich ein Fötus überhaupt mitbekommt von seiner Existenz. Nach aktuellem wissenschaftlichem Forschungsstand ist gesichert, dass bis zum 6. Monat beim Fötus noch keine regelmäßigen Hirnströme feststellbar sind. Mhm. Und das bedeutet, man geht davon aus, dass das ein Zustand ist, der einer Vollnarkose ähnelt.
Mhm.
Und das ist auch der Grund dafür, warum der Mythos, dass ein Fötus während der Abtreibung Schmerzen empfinden könnte, dass der falsch ist.
Angenommen, eine schwangere Person entscheidet sich jetzt eigentlich entgegen ihrer Wünsche dazu, dieses Kind trotzdem auszutragen und trotzdem zu bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass das ja auch ziemlich heftige Folgen für dieses Kind, was dann unter diesen Voraussetzungen geboren wird, hat.
Das ist auch etwas, was meiner Meinung nach mit in der Diskussion berücksichtigt werden sollte. Denn ich habe damit zumindest anekdotisch zu tun. Ich arbeite ja mit Menschen, die auch sehr schwere Straftaten begangen haben. Und da habe ich es doch immer wieder mit Menschen zu tun, die auch, wenn wir über ihre Biografie und ihre Familiengeschichte sprechen, deutlich machen, dass sie entweder wirklich nicht erwünscht waren oder dass ihre Erziehungsberechtigten in einer Lebenssituation sie auch bekommen haben, in der sie deutlich nicht in der Lage waren, die Grundbedürfnisse eines Kindes zu erfüllen und ihre Lebensgeschichte gerade auch in den frühen Jahren eine sehr, sehr unglückliche war, die auch Folgen hatte auf ihre persönliche Entwicklung.
Mhm.
Natürlich will niemand jetzt irgendwie behaupten, dass per se Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, später psychische Probleme bekommen müssten, geschweige denn überhaupt Straftaten begehen müssten.
Mhm.
Ich weise ja immer darauf hin, dass man zwar in unserem Arbeitsbereich schon die Biografie auch mit berücksichtigt, besonders bezogen auf die Frage, welche Lernerfahrungen und welche Bindungserfahrungen auch die Persönlichkeit der Person beeinflusst haben in ihrer Entwicklung, aber dass natürlich der erwachsene Mensch Entscheidungen trifft, für die dieser Mensch dann auch verantwortlich ist, wenn er weiß, was er tut und sich auch steuern kann bei seinen Handlungen. Bei den vielen Geschichten, mit denen ich gearbeitet habe, bei denen klar wurde, dass die Kinder nicht erwünscht waren oder zu einem Zeitpunkt eben auch zur Welt kamen, wo ganz klar war, dass die Personen, die jetzt hier die Erziehungsberechtigten waren, das nicht vernünftig handhaben konnten, jetzt Eltern zu sein, da sehen wir halt, welche Folgen das haben kann, nämlich, dass es auch den Kindern dann nicht gut geht, besonders wenn sie merken, dass sie nicht erwünscht waren oder dass ihre Geburt dann die Lebenssituation der Gesamtfamilie möglicherweise weiter angespannt hat. Und das ist natürlich etwas, womit diese Menschen dann auch leben müssen und worüber man selten redet, wenn es um die Frage geht, unter welchen Bedingungen ein Mensch sich entscheidet, ein Kind zur Welt zu bringen. Und gerade aufgrund dieser anekdotischen Erfahrungen mit diesen auch sehr belasteten Lebensgeschichten würde ich umso mehr darauf hinweisen, dass ich finde, Menschen sollten sich wirklich überlegen, wenn sie diese Entscheidung hier treffen, also auch damit sich auseinandersetzen, ob sie ein Kind zur Welt bringen wollen oder doch sich für eine Abtreibung entscheiden, dass sie all das berücksichtigen sollten, eben auch die Frage, ob sie, wenn sie das Kind zur Welt bringen, dann auch für sich und für das Kind auch die wirklich beste Entscheidung treffen.
Ja, ich meine, jede Frau, die das nicht möchte, die sollte wirklich unterstützt werden darin, ihre Schwangerschaft abzubrechen, um nicht gezwungenermaßen zum Elternteil gemacht zu werden. Denn auch wenn Gesetze Schwangerschaftsabbrüche verbieten, es gibt ja immer Frauen, die ihre Schwangerschaft nicht austragen wollen. Und dort, wo es dann keine legalen Möglichkeiten gibt, da müssen dann die Betroffenen entweder das Geld aufbringen, um an einen Ort zu reisen, an dem eine Abtreibung möglich ist, oder aber die Frauen suchen dann illegale Wege und stimmen im Zweifelsfall auch Praktiken zu, die sogar lebensgefährlich sein können. Gleichzeitig finde ich es auch total wichtig, dass Frauen, die vielleicht ungewollt schwanger geworden sind, aber denken, hey, ich möchte dieses Kind austragen und ich möchte für dieses Kind sorgen, dass die dann natürlich auch strukturell darin unterstützt werden, dass sie das prinzipiell dann können. Also, dass es da dann nicht an finanziellen Sachen scheitert zum Beispiel.
Genau, also sicher wäre die optimale Lösung, dass jede Person eine für ihren individuellen Fall auch wirklich passende Beratung und Unterstützung bekommt, damit die Entscheidung in jede Richtung dann auch wirklich für diese Person am Ende sich richtig anfühlt und dieser Mensch mit dieser Entscheidung auch gut leben kann.
In der nächsten Folge sprechen wir über den Fall Josef Fritzl. Er hat seine eigene Tochter über 20 Jahre lang eingesperrt und vergewaltigt. Wer ist dieser Mann und warum hat so viele Jahre niemand eingegriffen? Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, um keine Folge zu verpassen. Ihr könnt uns sehr gerne auch eine Bewertung dalassen, darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr genau dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net.
Das war ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen konnten. Und hoffentlich war es auch für euch etwas, worüber ihr noch nachdenken könnt und was euch vielleicht auch persönlich nochmal weiterbringt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und sagen Dankeschön und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.